After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing.
Here he goes again.
We would be honored if you would join us.
Ohayo gozaimasu und damit recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Nerdgeflüster, liebe Nerds. Hallöchen, ich bin der Felix.
Und ich bin Jule. Und diese Woche sprechen wir über das dritte große Thema, was diesen Podcast behandeln wird. Und zwar sprechen wir über Anime.
Wow, geil. Ich freue mich sehr drauf heute. Ist eine interessante Folge, weil Anime ist halt, wie gesagt, auch ein Bestandteil unseres Podcasts. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Wir haben uns heute ausgedacht, dass wir über
Anime-Kämpfe reden. Einfach mal zu sprechen, welche Kämpfe sind uns nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen, welche finden wir besonders schick animiert, welche haben einen guten Background gehabt oder gutes Charakter-Development gezeigt, je nachdem. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Gleich dazu vorneweg natürlich zu sagen, es ist kein Ranking, es ist einfach nur eine Auflistung von Sachen, die uns halt gefallen haben. Und wir müssen an der Stelle natürlich eine ganz große Spoilerwarnung aussprechen,
weil
wir diesmal kein Blatt vor den Mund nehmen werden. Nein. Was wir sonst auch nicht tun werden, aber diesmal kriegt eine Warnung.
Aber wenn, dann war es nicht mit Absicht.
War angekündigt.
Diesmal wird mit Absicht gespoilert, also wer Animes, die wir nennen werden, wir werden, bevor wir konkret den Kampf nennen, auf jeden Fall sagen, wo der Anime her ist, in welchem Anime der Kampf stattfindet, werden wir auf jeden Fall vorher sagen. Und dann könnt ihr ja zuordnen, okay, springe ich jetzt lieber weiter in der Folge oder nicht. Bevor das losgeht, denn wir werden diese Folge ein bisschen 50-50 teilen heute, denn Heidewitzka, war das eine ereignisreiche Woche und wir wollen natürlich darüber reden, was so die Woche los gewesen ist. Und da ist die Liste diese Woche recht lang.
Genau, wir haben letzte Woche erst über Games gesprochen und holla die Waldfee, ist diese Woche so viel angekündigt worden, was wir uns einfach gewünscht haben für die E3.
Allein schon drei oder vier von den Spielen, wo wir gesagt haben, wäre schön, wenn da demnächst jetzt mal was kommt.
Ja.
Der Wunsch wurde uns sofort erfüllt. Also ich bin sehr dankbar und haben wir natürlich guten Stoff, dann heute drüber zu reden. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an.
Ja, ne? Gar keine Zeit verlieren.
Richtig, genau. Und legen wir los mit Nintendo. Denn Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl, also strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ich sag irgendwie nie die deutschen Namen.
Englischen klingen auch einfach schöner.
Es ist ganz schwer, diese deutschen Namen
über die Lippen
zu bringen. Genau so. Und die haben tatsächlich jetzt offizielle Boxarts gekriegt und ein Release-Datum. Vollkommen aus dem Nichts. Hat mich echt überrascht. Und zwar kommen die Sinnoh-Remakes am 19. November 2021. Also war genau so, wie ich es mir gedacht habe. Hat mich jetzt nicht großartig überrascht, der Release. Was mich überrascht hat, war die Boxarts. Ne? Weil die Alga und Palkia da ganz normal drauf zu sehen sind. Allerdings ultra hoch aufgelöst. Also ich habe mir im Internet
Sieht richtig schick aus.
Heidewitzka. Ich habe mir im Internet wirklich mal angeguckt und mal reingezoomt. Du siehst ja die kleinsten Kratzer auf die Alga und Palkias Rüstung und was weiß ich nicht. Das finde ich schon ziemlich krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie sowas wählen als Boxart. Weil eigentlich gibt es ja immer irgendwas Gezeichnetes. Das ist das allererste Boxart von Pokémon, wo man eigentlich eine 3D-Animation
hat.
Das ist das
allererste. Krass, ja, das ist mir so gar nicht aufgefallen.
Gab's vorher nicht.
Aber jetzt, wo du es erwähnst, ja.
Ja, richtig. Viele waren nur ein bisschen ernüchtert, weil halt Jäger und Palkia halt normal aussehen. Es sind keine Mega-Entwicklungen oder irgendwelche Primal, was auch immer, Formen darauf zu sehen.
Es ist halt Standard.
Es ist
schickes Standard.
Auf jeden Fall schicker Standard. Ne?
Und ich finde es gerade schön, weil es nimmt nichts vorweg.
Richtig.
Also es lässt alles offen.
Richtig.
Und das finde ich toll.
Sie leuchten ja auch so komisch. Ja. Es gibt immer noch Hoffnung. Also ich bin ja so, ich gebe nicht auf. Ich bin immer noch der Meinung, vielleicht transformieren sie sich ja gerade. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es, glaube ich, eher in Richtung, wir machen mal Platin nochmal komplett neu, so ein bisschen, weil ich denke nicht, dass wir nur Diamant- und Perl-Content kriegen werden. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass sie das ergänzen mit dem, was im Platin passiert ist. Da gibt es ja Anhaltspunkte für, die Frau in Flori ist da, von der man die Grace Adia für Shaman bekommt und. Da gibt es ja schon handfeste Beweise für und gehe ich einfach mal von aus. Aber wenn es keine neuen Formen für Dialga und Palkia geben würde, es wäre für mich ein bisschen ernüchternd, weil ich habe es mir einfach gewünscht, aber ich wäre überhaupt nicht böse, weil ganz im Ernst, Diamant und Perl sind großartige Spiele. Und zum Beispiel in Heart Gold und Soul Silver haben wir auch ganz normale Remakes gekriegt und das sind für mich die besten Remakes, die wir bisher für Pokémon je bekommen haben. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass irgendetwas großartig Neues in diesen Spielen passieren muss. Na? Da sollte man sich, glaube ich, schon mal gedanklich ein bisschen von lösen. Wenn wir in ein paar Wochen überrascht werden, ist es umso schöner. Ja.
Ganz genau. Der Nostalgiefaktor steht eh viel, viel höher an als alles andere bei diesen Spielen, weil das halt doch noch nicht pure Kindheit ist. Aber zum Beispiel war es bei mir eins der ersten und eins der letzten Pokémon, die ich tatsächlich gespielt habe damals, weil die halt auch die ersten waren, die für den DS rauskamen. Ja, ne?
Das waren die ersten, die für den Nintendo DS kamen, genau. Kurz nach Nintendox auch.
Ja,
und das war... Bevor das Ding gestartet ist. Nachdem das Ding gestartet ist, ja. Ganz kurz darauf. Ja, und bleiben wir gleich bei Pokémon. Also, Brilliant Diamond, Shining Pearl könnt ihr jetzt auch schon vorbestellen. Auf sämtlichen Plattformen eigentlich, kommt am 19. November diesen Jahres. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit Pokémon Legends Arceus, denn da haben sie jetzt auch die Boxart gezeigt und das sieht unglaublich geil aus.
Es ist also so ein schönes Boxart.
Richtig schön. Erinnert auch wirklich wieder mal an Breath of the Wild, ja, aber sieht richtig klasse aus.
Und man muss natürlich dazu sagen, der Titelträger ist nicht auf dem Boxart zu sehen, wo wir schon drüber gesprochen
richtig
haben.
Genau, weil ich habe das im Internet gelesen und sag so zu Jule, guck mal, irgendwie Arceus ist nicht mal auf dem Boxart drauf. Und sie so, ja stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss man erstmal kräftig lachen. Aber finde ich umso interessanter, weil allein diese kleine Nuance, dass oben auf dem Kraterberg, wo die Sperrsäule normalerweise ist, ein Haus zu sehen ist. Oh, allein das. Stellt euch vor, man geht da hoch, POV, du kommst auf die Sperrsäule, es ist ein anderes Jahrhundert und du findest dort einfach einen Tempel oder irgendetwas, einen Schrein, wo Räucherstäbchen angezündet sind und was weiß ich nicht alles, das volle Programm.
Halt was traditionell japanisches.
Irgendwas so traditionelles.
Schön, was halt auch Arceus wirklich anbeten lässt.
Richtig, genau. Irgendwie ein Schrein für Arceus. So stelle ich mir das vor.
Das wäre ein Traum.
Und da habe ich richtig Bock drauf. Überraschend.
Und dann schön so einen traditionellen Soundtrack hinterlegt.
Oh ja. Da hat man auch schon was in dem Trailer von damals gehört. Ich finde, der Soundtrack, den kriegt Pokémon halt immer hin. Selbst in Pokémon-Spielen, die mir nicht so gut gefallen haben, hat der Soundtrack gepasst. Und ein bisschen überrascht war ich beim Release, denn der ist schon am 28. Januar.
Uiuiui.
Also ich habe ja in Vorbereitung auf die E3 habe ich ja gesagt, dass es cool wäre, wenn sie das eher so auf den April schieben. Deswegen war ich sehr überrascht, dass es jetzt doch schon Januar ist. Wir wissen allerdings auch natürlich nicht, wie läuft die Entwicklung. Also das letzte Gameplay, was wir gesehen haben, war vermutlich von Dezember.
Wenn nicht sogar noch älter.
Wenn nicht sogar noch älter. Und das lief auf der alten Switch. Und man muss jetzt ganz einfach sagen, die Switch Pro wird kommen.
Ja.
Also es gibt schon super viele Gerüchte jetzt. Die nächste Zeit wird die angekündigt und die wird noch dieses Jahr wahrscheinlich kommen.
Wenn nicht sogar im November.
Richtig, genau.
November ist ja so der Release-Date
für
Nintendo meistens, wo wirklich vieles kommt.
Oder Dezember
und
kurz vor Weihnachten.
Mich würde es sogar nicht mehr wundern, wenn wir Breath of the Wild 2 jetzt doch noch dieses Jahr kriegen werden.
Ja.
Weil die Entwicklungen ja wirklich so gut wie sogar schon abgeschlossen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn die jetzt so viel jetzt schon in den Wintermonaten raushauen,
eben.
Kann ich mir das richtig gut vorstellen.
Weil ich habe mich gewundert, dass es doch schon im Januar kommt, weil ich mit der Switch Pro ehrlich gesagt eher im Februar gerechnet habe. Weil eigentlich haben die ja immer so ein Zeitfenster von 3-4 Monaten, bevor irgendwas passiert. Also November und dann hast du so 3-4 Monate Zeit, bevor was Neues kommt. Deswegen war ich überrascht und deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass die Switch Pro echt noch dieses Jahr kommt. Und da soll ja ein schicker OLED von Samsung drauf sein. Man wird 4K-Unterstützung kriegen. Und da wird dann natürlich auch sowas wie Legends Arceus richtig klasse aussehen und Breath of the Wild. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die alte Switch das so gut schluckt.
Man hat es ja jetzt schon bei Spielen gemerkt, was ja auch wieder viel mehr Spielraum lässt. Zum Beispiel wie bei Witcher oder wie es viele genannt haben, Switcher.
Switcher, ja. Da hast du halt wirklich gemerkt, okay, da kommt man schon ganz schön an seine Grenzen.
Richtig. Und das,
weit konntest du dann nicht gucken.
Deswegen denke ich, dass wir mit der Pro da viel, viel mehr Möglichkeiten haben und dass wirklich dieses Handheld-Spielen, um was es dann geht, dieses Portable, wieder ganz groß im Trend sein wird.
Ja, weil dann kannst du halt richtig Gas geben.
Auf jeden Fall.
So haben sich ja schon viele gewundert, dass wenn man die Switch im Handheld benutzt, A, hast du eine viel schwächere Framerate und du hast 720p anstatt 1080. Mhm. Und das soll wohl jetzt wirklich aufgegoldet werden. Und der Rand des Bildschirms soll auch verschwinden. Oh. Das heißt, das, was jetzt noch schwarzer Rand ist, also wird komplett Bildschirm sein. Du hältst quasi nur den Bildschirm.
Was mittlerweile eh komplett im Trend ist, sind diese Infinity-Displays, die so man bei Handys überall schon hat. Das wird auch bei der Switch kommen.
Ja.
Was aber wirklich angenehm ist.
Ja. Vor allem, wenn sie den OLED von Samsung kriegen, dann wundert mich auch nicht, dass der Rand verschwindet.
Ja,
also,
ja,
weil
genau,
die haben ja mit Edge angefangen und sowas. Deswegen wundert es mich nicht, dass da der Rand auf jeden Fall verschwunden sein wird. Ja. Also, Pokémon Legends Arceus können wir uns auf den 28. Januar freuen. 22 natürlich, ne? Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe jetzt auf Gameplay und dass es auch gut funktioniert. Vielleicht zeigen sie es ja dann schon auf der Switch Pro.
Das wäre natürlich auch gerade für die E3 eine beste Enthüllung würde man nicht mehr kriegen können.
Ja,
anstatt
richtig.
Einfach so ein bisschen Gameplay oder einen Trailer oder Release zu zeigen. Nein, wir zeigen euch die Switch Pro und Gameplay.
Ja.
Das fertige Gameplay oder fast fertige.
Und sowas kann Nintendo. Überraschungen können sie gut.
Also
lassen wir uns überraschen dementsprechend. Huch, einmal kurz hier gegen geknallt. So, und jetzt reden wir als nächstes über ein Spiel, was wir auch gehofft hatten, was jetzt demnächst mal gezeigt wird. Und da handelt es sich um Horizon Forbidden West. Der Fortführer von Horizon Zero Dawn, was ein unglaublich tolles Spiel war. Und da kam jetzt recht überraschend einfach eine State of Play eigens zu diesem Spiel. Und Sony hat uns da mal ein bisschen in eine, ja, in den verbotenen Westen entführt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war Next Gen.
Es war einfach die Figuren, das Design, die Lichtverhältnisse, das Wasser, die Spiegelungen, es war alles. Ich hatte Gänsehaut, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
Ja, da muss man auch ehrlich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Gameplay auf einem 4K-Monitor, Fernseher, was auch immer an, weil damit holt es echt alles aus dem Ding raus.
Es war einfach wunderschön. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel erleben zu können, Aloy da wieder begleiten zu können. Und der Cosplayer in mir schreit schon auf, Designs, Kostüme, weil es ist einfach mal wieder so ein schönes Charakterdesign.
Ja, sie hat auch ein bisschen tropischer diesmal,
genau.
Ne? Weil es natürlich auch in wärmere Regionen geht. Denn wir haben jetzt auch rausgefunden, so richtig, dass Horizon tatsächlich auch, also wir wussten ja, es spielt wahrscheinlich in unserer Welt, ne? Es wurde ja bisher nur erwähnt, man konnte es erahnen, es wurde nie direkt gesagt.
Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen.
Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, genau.
Aber es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe.
Bei mir auch.
Und da war es halt wirklich so, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dass sie wirklich gesagt haben, okay, es spielt in unserer Welt oder es spielt nicht in unserer Welt. Das war einfach, glaube ich, was offen gelassen wurde.
Ja.
Und jetzt wissen wir halt, dass es wirklich in unserer Welt spielt.
Ja, weil man halt auch sieht, Fragmente von San Francisco, die Golden Gate Bridge, komplett von der Natur eingenommen. Und das sah schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Und auch diese Unterwasserwelt. Es gibt einen Part in dem Gameplay, wo sie ins Wasser springt und jetzt eine Art Tauchermaske hat, mit der sie Infinite Air hat sozusagen. Und das sah einfach atemberaubend aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen.
Ich hatte
nichts
Gänsehaut.
Vergleichbares.
Es war wirklich einfach wunderschön. Wir haben auch durch das Unterwasserwelten jetzt noch so viele neue Möglichkeiten.
Oh ja.
Durch den Gleiter und alleine wirklich diesen ersten Kampf da, diesen Mini-Boss, Zwischenboss mit dem Mammut.
Alter, das war krass, was man für Möglichkeiten hat. Man muss natürlich sagen, auch Horizon Forbidden West wird wieder begrenzte Möglichkeiten haben zu klettern. Das heißt, Parcours sah aber schon wesentlich verfeinerter aus. Das fand ich im ersten Teil manchmal noch ein bisschen stockig im Vergleich zu Spielen wie Assassin's Creed und so weiter. Wobei auch Assassin's Creed da ein bisschen abgenommen hat. Ich finde, da hätte man ruhig mal irgendwie ein bisschen mehr Flüssigkeit reinbringen können. Aber man hat jetzt auch eine Möglichkeit, die verschiedenen Anhaltspunkte zum Klettern zu scannen, ne? Ich fand es nur manchmal ein bisschen schwach. Also wenn dann gescannt wurde und dann wird einem angezeigt, wo kann man jetzt hinspringen, wo kann man sich festhalten. Wenn du dann da ultra viele Pflanzen hast und so weiter, das sah schon manchmal ein bisschen schwer aus zu erkennen, aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran, wenn man das Spiel spielt.
Ich glaube aber auch genau,
weil's
darum
halt auch
geht
gelb
es.
War.
Ich also, glaube auch einfach, dass es darum unter anderem geht, dass es nicht zu offensichtlich ist, dass es halt auch noch eine Herausforderung bleibt.
Und man muss auch einfach sagen, daraus können auch Rätsel gebaut werden.
Richtig.
Und man hat ja nicht tausend Möglichkeiten. Da macht sich das Spiel dann wieder leicht, ja, weil du hast ja nicht tausend Möglichkeiten, dann von A nach B zu kommen, sondern es gibt gewisse Wege, die dahin führen, aber man wird auf jeden Fall Alternativen haben. Und das finde ich klasse. Auch die neuen Dino-Roboter, die man jetzt gesehen hat, die an Raptoren angelehnt waren, die sahen richtig klasse aus. Und die kann man auch wieder hacken natürlich, ne? Und drauf reiten, mit Kämpfen hat man jetzt noch nicht gesehen. Also,
der hatte ja gar keine Chance.
Nee, er hatte gar keine Chance. Also wurde er von dem Mammut direkt platt gemacht. Aber wie sie mit dem Mammut da gekämpft hat, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auch, dass man ja zerstörbare Umgebung hat.
Es zeigt halt auch einfach mal wieder die Vielfältigkeit, die wir durch das Spiel bekommen.
Definitiv.
Und auch die Ausrüstungsmöglichkeiten. Mhm. Ich freue mich dann auch schon wieder auf die ganzen Sammelmöglichkeiten, dass man die Ressourcen sammeln muss, dass man sich wieder Sachen selber bauen muss. Das ist
Und da wird es sicherlich auch mehr geben, denn auch das Kampfsystem wurde überarbeitet, sah wesentlich flüssiger aus. Man hat mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und die normalen Gegner haben jetzt auch Weak Points, ne? Also wenn man früher bei Horizon Zero Dawn gescannt hat, hatten die Roboter ja so kleine Weak Points.
Genau, die Schwächen halt.
Richtig,
direkt.
Das haben die normalen Menschen jetzt auch. Also die haben auch so kleine blaue Stellen an der Rüstung, die man kaputt schlagen kann.
Okay,
Und das hat man kurz an dem Strand gesehen, wo sie da gegen den etwas größeren Menschen kämpft. Da hat man gesehen, dass da auch Stellen sind, die irgendwie Weak Points darstellen.
Ja.
Ja, und ich bin einfach sehr gespannt, was dieses Spiel mit sich bringt. Ich gehe stark davon aus, dass das, was wir gesehen haben, vernünftig aufgenommenes Gameplay war, wenig bearbeitet, weil auch Horizon Zero Dawn damals hatte eine unglaublich gute Präsentation auf der E3 und das hat dieses Versprechen gehalten.
Richtig.
Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Entwickler so ehrlich sind und auch dieses Mal dieses Versprechen einhalten.
Erstmal das und man hat es zum Beispiel auch ganz am Anfang gesehen, wo sie im Prinzip das erste Mal hochsteigt. Und da hat man zum Beispiel auch an den Haaren gesehen, dass es wirklich echtes Gameplay war.
Da haben sie auf jeden
Fall
auch eine neue Mechanik. Also es gab irgendwie jetzt auch eine neue Haarphysik, die sie mit reingebracht haben.
Es sieht einfach so gut aus.
Mhm. Also, Horizon Forbidden West hat leider noch keinen Release. Können sie langsam mal droppen, glaube ich. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommt.
Ich glaube, das liegt aber auch wieder mit dem Konsolending zusammen.
Auf jeden Fall.
Weil sonst wäre das,
glaube
ich...
Gerade bei PS5 ist es ja besonders schlimm. Wissen wir ja alle, dass Sony da echt Schwierigkeiten hat, neue Konsolen auf den Markt zu bringen. Aber hoffen wir mal, dass bis Ende des Jahres da ein bisschen... zumindest Ruhe einkehrt.
Das wäre schön.
Ja, schön wäre es ja, ne? Naja, mal abwarten. Also Horizon Forbidden West, merken wir uns vor.
Genau, und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel, wo wir auch diese Woche Gameplay gesehen haben.
Ja.
Far Cry 6.
Richtig.
Solch ein Wunder.
Was für eine Überraschung. Far Cry 6, also war für mich tatsächlich überraschend, weil hätte ich echt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das ist so ein Ding, Ubisoft nutzt immer die Bühne der E3.
Ja.
Und deswegen bin ich gespannt, was sie dann da noch
Richtig,
zeigen
weil,
dieses Jahr.
Richtig, weil Ubisoft hat jetzt im Prinzip ja schon seinen Titel angekündigt. So. Ja. Und was kriegen wir denn noch zu sehen?
Ja, wahrscheinlich mal neue Sachen, ne?
Das wäre natürlich mal richtig interessant, was sich Ubisoft dann ausdenkt.
Also was ich erwarte, glaube ich, ist auch so eine kleine Präsentation. Und wenn es nur so, wir gehen durchs Studio und zeigen, wie die Leute Konzeptart zeichnen zu dem neuen Star Wars Open World, was sie machen.
Das wäre natürlich
das
ein Traum.
Das wäre geil, weil es ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder 4 Monate oder so in der Entwicklung. Kann ja sein, dass es da vielleicht schon ein paar Konzepte gibt, die man zeigen kann. Wer weiß, wie lange das schon brodelt bei denen. Da bin ich mal gespannt, was sie da kochen. Aber Far Cry 6, wie gesagt, ist ja jetzt gezeigt worden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt.
Ja.
Ich fand es richtig klasse, weil ich gerade, haben wir ja auch gesagt, von Far Cry 5 sind wir jetzt nicht die allergrößten Freunde und deswegen haben wir gesagt, okay, warten wir mal, was Far Cry 6 bringt. Wir waren erstmal sehr angetan von Giancarlo Esposito und können wir bestätigen, sind wir immer noch.
Ja, auf jeden Fall ist solch ein guter Bösewicht, der uns da vorgesetzt wird. Diese Doppelmoral, die wir wieder haben. Der typische Far Cry-Humor, der da ist.
Ja, der wirklich
einfach
da ist.
Einfach diese dämliche CD.
Das ist so geil.
Diese CD.
Macarena. Also, wer den Trailer gesehen hat, der wird, glaube ich, genau wissen, was wir meinen.
Und dann,
weil man halt diese Guerilla-Kämpfer spielt, kann man sich verschiedenste Waffen zusammenkleistern. Und davon hat man jetzt schon gut was im Trailer gesehen. Man kann MGs aus alten Motorrad-Engines bauen. Du kannst dir wie gesagt, einen Diskuswerfer aus einem CD-Player machen und dabei wird auch noch die Musik abgespielt der CDs. Das fand ich richtig klasse.
Also es ist richtig schön. Wir haben auch wirklich, wie wir gesagt haben, wir haben wieder einen vertonten Charakter.
Oh,
wir können uns wirklich für einen weiblichen oder einen männlichen Dani entscheiden.
Dani, glaube ich, ja.
Die Ex-Soldatin bzw. Ex-Soldat. Der, wo wir ja im Gameplay die weibliche Version gesehen haben, mhm. die sehr, sehr sympathisch ist.
Muss ich auch sagen. Also das, was ich gesehen habe, fand ich richtig toll. Und ich werde da wahrscheinlich auch einfach zur weiblichen Protagonistin greifen, weil ich solche sehr gerne spiele tatsächlich. Weil wir haben in Horizon haben wir eine weibliche Charakterin. The Last of Us hat gezeigt, wie gut man das machen kann. Ich mag es immer nicht, wenn Frauen in Videospielen einfach sehr generisch dargestellt werden. Sondern man wirklich versucht, Frauen in einem guten Spektrum auch mal darzustellen.
Ja,
ne?
Auf jeden
und
Fall.
Du spielst nicht einfach eine klassische Frau, wie man das auch immer umschreiben möchte, aber dass man
es,
auch
es
mal
gibt halt
andere,
keine
andere
Stereotypen.
Richtig, genau.
Mehr.
Dass man
das,
auch,
das ist das Interessante bei den
man bricht
Spielen.
Halt auch mit den Vorurteilen auf und was weiß ich nicht alles. Und ich bin froh, dass das jetzt weiter seinen Weg in die Videospielindustrie bahnt. Und ich hoffe, dass das auch noch mehr stattfinden wird. Ne? Aber Ubisoft steht ja eh für Offenheit viel und so weiter. Ja, muss man ja mal ganz einfach sagen. Und die versuchen viel einzugliedern. Ne? Und man muss einfach sagen, dass viele Jahre über Frauen auch im Film- und Videospielbereich untergegangen sind.
Auf jeden Fall.
Ne? Und deswegen bin ich froh, dass sowas jetzt auch mal
aufgegriffen wird und gut umgesetzt wird und auch kritikwürdig ist. Dass ja. man wirklich sagt, okay, man hat da jetzt irgendwelche Bedenken, dass die Publisher oder die Entwickler da halt wirklich drauf eingehen.
Richtig. Und das Beste fand ich daran, es hat einfach nicht erzwungen gewirkt.
Ja.
Denn das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, ist für mich immer noch Paradebeispiel im Filmbereich Captain Marvel. Kann man mir sagen, was man will, aber das ist, wie man es nicht tut. Und naja, bei Far Cry 6 wirkt es einfach natürlich, bumm, du spielst eine Frau, wenn du Bock drauf hast. Also leg los. Und sie hat einen eigenen Charakter.
Ja.
Fertig. Und das finde ich gut. Und da habe ich richtig Bock drauf. Weil ganz im Ernst, der Typ sah auch ein bisschen langweilig aus. Also sehr generisch irgendwie. Von dem hat man jetzt halt noch nichts gesehen.
Genau, das müsste man halt dann noch abwarten.
Muss man abwarten, genau.
Aber wir haben wieder die Personalisierung mit drin. Wir können unsere Charaktere jetzt personalisieren. Mhm. Wir haben wieder neue Healing Animations drin,
ja.
die ich in Far Cry 3 sehr geliebt habe.
Oh, ich auch.
Alleine das Ausbrennen der Wunden.
Mhm.
Das ist einfach so ein Gimmick gewesen. Das hat es einfach noch
schmerzhafter gemacht.
Nahbar gemacht.
Es ist sehr immersiv ne, gewesen. Und das fand ich richtig toll, gerade in dem Trailer. Die wussten genau, okay, wir zeigen eine dieser Animationen und die Fans wissen, es ist zurück.
Ja.
So wie sie diese Zigarre da nochmal dran zieht und in die Wunde reindrückt. Fand ich klasse.
Und wir haben halt wirklich diesen extrem kontrastreichen Welten diesmal. Wir haben die Insel, das Inselleben.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir wirklich mal eine richtige Stadt.
Ja, die sehr an die Hauptstadt von Kuba erinnert, die mir gerade entfallen ist. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Es liegt mir auf der Zunge. Die Stadt fängt mit H an. Und ich hatte es auch gerade noch. Warum fällt mir das jetzt nicht mehr ein?
Warte, ist das Havanna?
Nee. Havanna?
Doch, ist es Havanna?
Ja, natürlich. Natürlich.
Ich habe Geografie so gar keine
Gott.
Ahnung von.
Ja, ich weiß es, aber ich... Oh mein Gott, ist mir der Name gerade entfallen.
Nee, dann Havanna.
Havanna, genau. Also erinnert sehr daran. Generell ist ja ein Kuba-Setting, könnte man fast sagen.
Ja,
und Yara,
ist es auch.
Yara, so heißt die neue...
die Stadt.
Region, genau. Nee, so heißt die Region,
die,
Yara.
Die Region komplett,
mhm.
okay.
Mhm, die Region heißt Yara. Mhm. Die Stadt hat einen anderen Namen. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall... sehr abwechslungsreich. Man sieht hier und da, dass es noch für die PS4 rauskommen wird, aber guckt euch mal, wer kann, auch wieder das Gameplay in 4K an. Da seht ihr, was das Ding kann. Wenn man es in 1080p guckt, sieht das Ganze natürlich auch schon wieder anders aus. Und da muss man auch sagen, okay, ne, ist dann halt der PS4 geschuldet. Ich bin gespannt, wie die das packen wird. Aber die PS5 und die Xbox Series X, ich denke schon, dass es eher für die Konsolen gemacht ist.
Ja, natürlich.
Ne, weil sie haben auch gesagt, das ist bisher die größte Welt und die aufwendigste Welt, die sie hier gemacht haben. Und wenn ich das im Gameplay sehe, glaube ich denen sofort. Und ich habe auch richtig Bock, es gibt wieder Zwischensequenzen, vernünftige Zwischensequenzen, die nicht dadurch ausgelöst werden, dass man K.O. geht, so wie in Far Cry 5. Aber allein als Abschlusswort dieses Interview im Anfangstrailer mit Giancarlo Esposito, wo er da sitzt, und er wird gefragt, und was ist mit den Guerillakämpfern? Sind die ein Problem? und er guckt einfach starr in die Kamera und fängt so ganz leicht an zu grinsen und da weißt du einfach, oh ja, da habe ich Bock drauf. Dieses Charisma braucht man einfach als Far Cry Bösewicht und da habe ich Bock drauf. Far Cry 6 kommt noch dieses Jahr. Hat, glaube ich, hat es nicht sogar ein Release? 7. Oktober.
Ich glaube, im Oktober kommt es,
ja. Am 7. Oktober, genau. Am 7. Oktober könnt ihr euch aufmalen, ist Far Cry 6 draußen. Ja, und damit sind wir auch schon mit Far Cry 6 durch. Jetzt haben wir noch zwei Filmtrailer diese Woche geguckt. Das können wir wesentlich schneller abhandeln. Und zwar haben wir zuerst gesehen Last Night in Soho. Genau, Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. War ich lange sehr gespannt drauf. Der hat Filme gemacht wie Shaun of the Dead, Baby Driver. Und der kann einfach Filme. Und der ist ein riesen Filmfan. Wer dem auf Instagram oder Twitter folgt, der merkt, dass der sich sehr viel mit der Materie auseinandersetzt. Auch privat. Und der ist einfach filmbegeistert, eine coole Socke. Und Last Night in Soho ist sein erster richtiger, düsterer Thriller. Und wer den Trailer dazu gesehen hat, das sieht wirklich
eine wunderschöne Atmosphäre.
Interessant aus, ja.
Cinematografisch extrem interessant umgesetzt. Mhm. Es ist jetzt kein typischer Film, auf keinen Fall. Er
schon sehr arthousey manchmal.
Genau, sehr, sehr arthouse-lastig, finde ich. Aber macht Lust auf mehr, auf jeden Fall.
Diese Rot-Blau-Thematik gefällt mir sehr. So richtig weiß man noch nicht, worum es geht. Die Hauptdarstellerin wird wohl irgendwie im Schlaf eine Zeitreise durchmachen. So wird es im Trailer suggeriert.
Als würde sie im Prinzip in das Bewusstsein einer anderen Person einer anderen Zeit eintauchen. Richtig,
aber wirklich irgendwie in den 40ern in London. Ja. Also sieht äußerst interessant aus. Wobei vielleicht auch eher 50er oder 60er in London, denke ich mal.
Ich kann sowas ganz schlecht einschätzen.
Ja, ich auch. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Anya Taylor-Joy ist mit am Start und Matt Smith, zwei unglaublich gute Schauspieler. Und da merkt man schon im Trailer, so ab der Mitte wird er dann abgefuckt und kippt. Und da merkt man schon, okay, das wird eine ganz interessante Kiste. Ich will auf jeden Fall mehr sehen, aber eigentlich auch gar nicht zu viel, bevor ich den Film richtig sehe. Ich glaube, das ist der letzte Trailer, den ich mir dazu angucke.
Zwischenzeitlich wirklich so Midsommar-Vibes, aber moderne Midsommar-Vibes.
Ja.
Und das ist genau das, was mich so gecatcht hat, weil Midsommar war ein Film, der mich total begeistert hat. Mhm. Und ich hoffe, dass wir bei Last Night in Soho sowas ähnliches kriegen, dass wir eigentlich erstmal drin sitzen und uns so fragen, so,
was war das
jetzt? Was war das? Ja. Was haben wir gerade geguckt?
Denn ich muss ganz ehrlich.
Wenn du den das zweite und dritte Mal guckst, dann kommt so immer mehr klare Bilder. Dann kriegst du auch erstmal mit, was die ganzen Hintergrundsachen vielleicht bedeuten, was ja auch in Midsommar riesig groß ist.
Genau. Und ich muss immer sagen, ich halte das Film immer sehr positiv vor, wenn man den zwei- oder dreimal gucken muss, damit man auch die letzte Nuance so richtig erst versteht. Und gerade solche Filme wie Hereditary und Midsommar und wahrscheinlich auch vom ersten Blick her Last Night in Soho, die spielen damit halt gerne, ne? Und das finde ich super. Die wissen, was sie sind und suggerieren das aber nicht sofort. Und das finde ich toll. Und das gibt mir dieser Trailer. Und da will ich einfach mehr sehen.
Genau. Und jetzt, wo die Kinos auch endlich wieder aufmachen, hat man ja auch mal wieder Hoffnung, dass man einfach mal wieder sich zurücklehnen kann und da ein bisschen genießen kann.
Richtig, genau. Müssen wir, glaube ich, aber noch ein bisschen warten, denn Last Night in Soho war, glaube ich, für November oder Dezember angesetzt.
Ja, also allgemein, bevor jetzt, glaube ich, richtig große Filme wieder ins Kino kommen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber wir haben endlich mal wieder einen Lichtblick, dass es vorangeht.
Es gibt einen Lichtblick. Und immerhin kommen solche Filme wie Godzilla vs. Kong, Nomadland, der ja auch einen Oscar gekriegt hat, der wird auch noch kommen. Also man wird schon ein paar Vertreter da haben, aber ich glaube, danach wird erstmal abgewartet, ne? Jetzt wird erstmal eine Welle Filme kommen und dann.
Na, jetzt kommen zum Beispiel erstmal die Disney Exclusive, die erst auf Disney Plus liefen, Raya läuft ja jetzt auch gerade. Cruella kommt jetzt, der läuft.
Kann man schon gucken.
Ja, ab gestern, weil gestern hat der aufgemacht.
Richtig, ja.
Und das ist zum Beispiel ein Film, den ich auch echt gerne gucken will, weil ich liebe Emma Stone, ist eine so wunderbare Schauspielerin. Und sie als Cruella zu sehen, in den Anfängen von Cruella, das ist, glaube ich, sehr interessant, weil ich liebe, weil sie hat genau solch ein Gesicht, genau für solch eine Figur.
Ja, also der wird bisher sehr gemixt aufgenommen. Ich bin gespannt, weil der Trailer war für mich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist er jetzt ist er jetzt Joker oder ist er Cruella de Vil?
Ja,
es war so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass es im Film ein bisschen geordneter ist, dass der schon weiß, was er will. Warten wir mal.
Aber das ist ja nicht unser Thema. Wir haben nämlich noch einen Trailer.
Richtig. Und zwar Old, der neue Film von M. Night Shyamalan. Ein unglaublich interessanter Name.
Wow.
Shyamalan, bing, dong. Okay. Aber in Old geht es darum, dass eine Familie in eine Bucht fährt. Und in dieser Bucht gibt es einen Strand. zu diesem Strand kann man nur gelangen, indem man eine kleine Felsenpassage lang oder durchklettert. Das ist wie eine Art, naja, Riss, ne? Oder wie eine kleine Spalte.
Ja.
Und an diesem Strand passieren aber eigenartige Dinge, denn die Zeit scheint dort anders zu funktionieren. Und als sie dann eine Leiche finden, müssen die Familienmitglieder auch und auch noch andere...
Es sind verschiedene Familien.
Es sind zwei Familien, glaube ich.
Hm? Ja.
Die müssen dann feststellen, als sie eine Leiche finden, dass diese Leiche innerhalb von wenigen Minuten, also oder einer Stunde oder was auch immer, komplett zerfallen ist. Als würde die da schon jahrelang liegen.
Die Kinder werden auf einmal alt.
Ja,
die
das stehen fand dann, ich so ein krass Moment.
Dass da einfach dann die Kinder als Teenager da stehen. Ja. Dann sehen wir eine schwangere Frau zwischendurch.
Naja, das war die Tochter, die am Anfang 6 Jahre alt war. Ja. Dann ist sie auf einmal 17 oder so und dann sieht man, wie das Baby in ihrem Bauch super schnell wächst und schwanger ist. Die Mutter kann damit überhaupt nicht umgehen. Also
dann finden sie Hinweise und sonst was, ich denke mal von vorherigen Strandenden.
Genau, versuchen da rauszuklettern, weil es gab auch irgendwie eine Sektion an dem Strand, wo auch Handys lagen oder Portemonnaies und alles Mögliche. Also Gegenstände von Leuten, die da schon verkommen sind. Denn anscheinend durchläuft man da an diesem Strand innerhalb von 24 Stunden ein ganzes Leben. Ne? Und das ist natürlich äußerst gefährlich. Und ich mag diesen Kniff, dass auch wenn man versucht, von diesem Strand zu fliehen und durch diese Spalte zurückklettern will, dass man einfach ohnmächtig wird. Das ist ein ultra interessanter Kniff. Denn dann wird es natürlich schon interessant, wie kommst du da wieder raus? Oder wie kann man das begreifen? Wie kommt man da wieder weg? Und M. Night Shyamalan hat halt immer viele Twists in seinen Filmen. Ich hoffe, er übertwistet es nicht, wie er es manchmal, also in Glas war es mir manchmal zu doll schon, aber kann Filme,
noch
auf jeden Fall, genau, also gerade noch so, aber er, aber er kann auf jeden Fall Filme.
Ja.
Ne? Und da bin ich mal gespannt, weil das sieht ganz anders aus wie irgendwas, was er hier gemacht hat.
Ja.
Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon...
Mit den News durch. Jetzt haben wir die Hälfte der Folge schon mal über die News geredet. Dann kommen wir jetzt
aber zu... Aber wir haben ja gesagt, wir machen 50-50.
Genau.
Genau. Also wir werden jetzt nicht super intensiv über die Anime-Kämpfe sprechen.
Genau.
Aber wir werden auf jeden Fall euch jetzt mal zum Besten geben, was wir für die besten Anime-Kämpfe halten.
Genau. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe ein paar Kämpfe, auf die ich mich total freue, die ich jetzt aber noch nicht mit reinnehmen kann, weil sie noch nicht animiert sind zum Beispiel.
Ja gut, das geht dann halt
weil, nicht. Weil es gibt zum Beispiel in den Animes, die ich gerade extrem liebe, in extrem gucke, wie Jujutsu Kaisen und My Hero Academia, sind jetzt im Manga so viele Kämpfe passiert. Mhm. Ich sag bloß für die Leute, die im Manga lesen, Shibuya. Solltest du vielleicht auch endlich mal lesen?
Ja, ich weiß, mir wird es immer schon vorgehalten.
Mein Herz blutet nach wie vor. Okay. Ja, es ist. Aber wir wollen nicht den Manga spoilern, wir reden über den Anime, das reicht.
Ja.
Aber da wird noch so viel passieren, wo ich sage, okay, da werden auf jeden Fall meine Lieblingskämpfe sich nochmal ändern. Mhm. Aber die können wir an der Stelle noch nicht mit reinnehmen.
Oh.
Wollen wir mit den Honorable Mentions anfangen oder wollen wir erst?
Ja, wir können ja mal sagen, was es nicht in die Liste geschafft
hat.
Genau,
also wir haben so uns so ein paar Sachen rausgesucht, die wir trotzdem total geil finden, auf welchen Gründen auch immer.
Ja.
Aber die es halt nicht direkt mit auf unsere Liste geschafft haben, aus Gründen.
Richtig, genau. Also wir haben jetzt jeder 4 rausgesucht, die in die Liste gekommen sind. Und ich habe tatsächlich auch 4, die es bei mir nicht reingeschafft haben.
Okay, ich habe tatsächlich 6.
Ah ja, na siehst du.
Also,
fang du mal an.
Ich fang an. Genau, also eine Honorable Mention, die ich mit reinnehmen muss, ist von Attack on Titan.
Mhm.
Und zwar ist das dieser kleine Verfolgungsjagdkampf von Levi gegen Kenny.
Aha.
Weil der einfach so gut und so flüssig animiert ist, dass ich es immer wieder liebe, den zu schauen.
Mhm.
Und wenn dann noch die Truppe oder das Squad von Kenny dazukommt, ist es einfach...
Das hatten wir, glaube ich, mal zusammen gesehen.
Das kann sein. Es macht einfach Spaß zu schauen. Hm. Es ist, man muss nicht mal die Charaktere kennen, man muss nicht mal die Verbindung zu den Charakteren. Es macht einfach Spaß zu schauen.
Ja, das macht auch einen guten Kampf aus, finde ich.
Genau. Dann habe ich einen Honorable Mention, den ich eigentlich mit reinnehmen würde wollen, was ich aber nicht kann, weil das ist auch das Thema, was wir schon mal angesprochen haben.
Ja.
Und zwar Tokyo Ghoul.
Ah,
Jason gegen Kaneki.
Ja.
Würde ich liebend gerne sagen, gehört zu meinen Lieblingskämpfen, wenn er so animiert gewesen wäre, wie er im Manga stattgefunden hätte.
Ja.
Dann wäre dieser Kampf Top-Tier.
Ja.
So muss ich sagen, schafft es leider nicht auf die Liste.
Ich muss echt sagen, an dieser Stelle werfe ich mal ein, Tokyo Ghoul Anime ist für mich eine der größten Enttäuschungen. Wirklich Enttäuschungen. Also wer irgendwann mal den Manga von Tokyo Ghoul gelesen hat oder Tokyo Ghoul Re auch, der wird begreifen, dass der Anime da überhaupt nicht das Wasser reichen kann. Und ich hoffe wirklich, dass sich irgendwann mal jemand dazu erbarmen wird, außer Studio Piro, weil, sorry, die sind manchmal einfach, die sind einfach faul. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Vielleicht haben sie auch kein Geld gekriegt, aber meiner Meinung nach sind sie einfach faul, weil sie auch Momente einfach nicht mit reingenommen haben, die super wichtig sind.
Ja.
Und da merkt man einfach, dass sie teilweise die Kerne der Episoden und der Arcs nicht verstehen. Und das finde ich schade. Da wurde sich einfach nicht vernünftig mit auseinandergesetzt, weil Tokyo Ghoul ist ein unglaublich gutes Quellmaterial. So, das Manga, wollte ich jetzt mal kurz hier gesagt haben.
Das ist vollkommen in Ordnung. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin ja auch gerade dabei, den Manga zu lesen. Und deswegen bin ich da komplett auf einer Wellenlänge. Ein Kampf, den ich mit erwähnen muss, wo ich jetzt bestimmt auch viel Hass von Leuten kriege, dass der es nicht auf die Liste geschafft hat, ist der Kampf One Piece. Ruffy gegen Rob Lucci. Ist tatsächlich trotzdem einer meiner Lieblingskämpfe, weil es auch so der erste längere richtige Kampf war, wo wir auch Gear Second das erste Mal gesehen haben, wo Ruffy wirklich eigentlich komplett am Ende war.
Das war doch der Jaguar, ne?
Genau.
Ja, genau. Genau.
Im Water 7 Arc.
Ich muss sagen, bei One Piece bin ich nicht ultra bewandert, ja? Also möchte ich jetzt hier schon mal vorhinein gesagt haben. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas abkriege. Ich bin bei One Piece nicht super bewandert.
Ich, da muss ich sagen, er hat es bei Many Honorable Mentions geschafft, weil es einer meiner Lieblingskämpfe ist. Ist aber nicht mein Lieblingskampf aus One Piece, weil da einfach noch mehr Sachen mit reinzählen.
Ja, gut, One Piece aber ist halt auch gefühlt.
Ist halt ein bisschen länger, genau.
Also,
genau.
Und da gibt es halt vieles.
Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch nicht alle One Piece Folgen nachgeholt, weswegen ich auch noch nicht über die neuesten One Piece Folgen sprechen kann. Kann sein, dass wenn ich jetzt, wenn ihr hier den Podcast hört, dass ich nächste Woche durch Zufall die 250 Folgen Backlog aufhole, dass wir dann über andere Kämpfe reden können, aber bis dahin erstmal soweit. Und dann habe ich noch Honorable Mention von Psycho Pass, der ersten Staffel, der Finalkampf von von Kogami gegen Makishima, weil es ist einfach nur ein Faustkampf, es ist nicht mehr eigentlich, aber die Zuspitzung dieses Konflikts, das endliche Aufeinandertreffen
das
dieser
halt
beiden
das
Charaktere,
gut, ne?
Genau, und das ist halt meine Honorable Mentions.
Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Meine sehen folgendermaßen aus, und zwar habe ich da von Demon Slayer Tanjiro gegen Rui. Das haben wir heute erst
gesehen. Genau, das haben wir heute gesehen. Also nachdem ich das heute gesehen habe, kann ich dir zustimmen.
Bin ich
auch mit dabei.
Absolut guter Kampf, auch sehr emotional, weil man halt bei Demon Slayer immer diese, zumindest wenn Tanjiro kämpft, immer diese Komponente hat, dass er wirklich Mitleid mit den Teufeln hat. Und das mag ich halt. Das kommt in diesem Kampf auch nochmal richtig. Generell dieser Arc mit dieser Familie bringt das richtig gut rüber. Und Tanjiro gegen Rui ist da wirklich mit ganz vorne bei. Hat es auch knapp nicht in die Liste geschafft. Da sind noch ein paar, die einfach besser sind. Dann für mich Saitama, also One Punch Man gegen Genos. Dieser Trainingskampf.
Oh ja.
Der ist so geil. Der ist so geil. Also wirklich.
Der macht Spaß zu schauen.
Der macht einfach Spaß. Der macht einfach Spaß, weil du weißt genau, die kloppen sich jetzt nur mal, um zu testen. Weil Genos ja meint, okay, du bist jetzt mein Meister und du musst mir jetzt mal ordentlich aufs Maul geben. Und Genos ist einfach... Das finde ich halt so toll an One Punch Man. Genos ist immer der eigentliche Main-Character in einem normalen Anime, weil der immer neue Fähigkeiten bringt, immer wieder verliert, sich immer wieder neu verbessert. Und Saitama kann halt einfach alles von Anfang an und hat aber eigentlich überhaupt keinen Bock.
Ja.
Und das ist einfach so geil, dass Genos sich wirklich wortwörtlich ein Bein ausreißt, um ihn da wenigstens einmal eine reinzuhauen. Und es klappt einfach nicht. Und dann am Ende... Ja, will er ihm da einen normalen Fauststoß geben und stoppt vor seinem Gesicht und einfach die kompletten Berge sind weg. Das war so gut. Also der Kampf macht einfach Spaß, aber da ist einfach emotional jetzt nicht so viel drin, dass ich gesagt habe, schafft's jetzt in die Liste, aber der macht einfach Spaß. Mhm. So, dann geht's weiter. Deku gegen Shoto von My Hero Academia. Ich bin halt nicht der größte My Hero-Fan, aber der war wirklich gut. Also der hat mir echt Spaß gemacht. Ich kannte den vorher auch schon so ein bisschen von diversen Apps und so weiter, hat man hier und da mal was gesehen. Also wenn man Anime-Fan ist, kommt man ja um My Hero nicht drum herum.
Mittlerweile irgendwie. Nicht mehr.
Nicht mehr, also das ist ja wirklich überall. Und da muss ich wirklich sagen, der war richtig klasse, der Kampf. Auch wenn es eigentlich nur ein Trainingskampf ist, ne, muss man sagen.
Naja, es ist ja insofern kein Trainingskampf, weil sie müssen
aber
ja schon...
Aber schon, also, aber so richtig, es tötet sich keiner. Du weißt halt, das wird keiner sterben.
Nein, es sind ja auch Helden, die gegeneinander
richtig,
antreten.
Genau, genau.
Aber es ist halt, um trotzdem Fähigkeiten zu... demonstrieren, damit man halt von der Agentur als Sidekick angestellt wird. Also muss man schon 100% geben.
Ja, das stimmt schon. Okay, gebe ich dir recht. Und meine letzte Honorable Mention ist, da habe ich ein bisschen gemogelt, die Thriller Bark aus One Piece.
Ah,
ich mag diesen gesamten, das ist mein Lieblingsarc von One Piece. Ich finde einfach total geil, wie Ruffy dann diese Gum-Gum-Bazooka, diese Riesen-Bazooka, wie hieß er?
Oz.
Oz einfach voll in die Fresse haut und seinen kompletten Körper zerberstet. Das fand ich so gut. Und dann auch, dass immer wieder was kommt. Dann kommt Moria. So, dann ist der Kampf gegen Moria wirklich schwer. Dann gewinnen sie gerade so. Dann kommt noch Bartholomäus Bär und der macht dann, obwohl es keiner mitkriegt, alle sind schon komplett im Arsch und Zorro steckt dann noch ein, fand ich richtig klasse. Yeah. Also das ist für mich aber alles ein, bei One Piece ist leider immer alles so ultra gezogen, das finde ich immer so schade. Da geht ja ein Kampf gefühlt genau. Zwei Staffeln, ja. Und das finde ich immer so schade, deswegen kann ich bei One Piece immer nicht so viel gucken, ne. Aber das finde ich die Thriller Bark jetzt so als eins, wenn man die Kämpfe aneinander rein würde, richtig klasse. So. Und dann würde ich sagen, kannst du jetzt auch schon
mit der
Liste anfangen. Was Gut. ist dein erster Kampf?
Dann bleiben wir gleich mal bei One Piece.
Ach ja.
Von Toei Studios. Und zwar rede ich von der Staffel 9. Mhm. Ist jetzt schwierig, da Folgen rauszusuchen, um zu sagen, ja genau die Folgen sind es, weil ich spreche von dem Kampf von Ruffy und Law gegen Don Quixote, Don Flamingo und Trebol.
Okay, also
der Dressrosa-Arc.
Habe ich nicht gesehen.
Okay, hast du noch nicht gesehen. Geht im Prinzip dazu, dass ja Trafalgar Law, den müsstest du ja schon kennen.
Mhm.
Genau. Kurze Zusammenfassung, die schließende Piratenallianz um Doflamingo, also einen der Samurai.
Warte mal, ist das da, wo Ruffy Gear 4 anwendet?
Genau.
Das habe ich gesehen.
Genau, das ist den nämlich Kampf das erste gesehen. Mal, dass er dann dieses Gear 4 anwendet. Und ich finde einfach erstmal, Law ist einer meiner Lieblingscharaktere. Man bekommt in diesem Kampf den kompletten Hintergrundgeschichte, die komplette Vergangenheit, die Beziehung zwischen Doflamingo und Law hin.
Mhm.
Was mich halt schon immer begeistert hat, weil ich mochte Doflamingo von Anfang an. Ich mochte Law, bevor überhaupt bekannt war, dass sie halt in Beziehung zueinander stehen.
Ja.
Und das dann rauszufinden, war ein Punkt, wo ich sage, ich liebe diesen Kampf, ich liebe es, ihn zu gucken. Und einfach zu sehen, dass halt auch unter den Piraten, obwohl es halt eigentlich eine Nutzallianz sein sollte, trotzdem dieses Vertrauensverhältnis, diese Freundschaft entsteht.
Ja.
Auch wenn Law das nicht wirklich akzeptieren will. Aber es ist halt so. Ja. Es ist einfach so. Und einfach wirklich auch, weil die Teufelskräfte von Doflamingo
gut durchkommen, ne? Das habe ich auch
genau,
gesehen.
Genau, weil man einfach so vielseitig hat. Wir haben... Ja. Ich,
also das mit diesen Feen, was
genau,
sich immer wieder zusammenzieht und droht diese Stadt auch zu
genau,
zerstören.
Genau, der Vogelkäfig.
Ja.
Und dass am Ende der Vogelkäfig wirklich aufgelöst wird und liebe ich.
Ja, und Ruffy gibt da halt auch 100%.
Es macht einfach so Spaß.
So aufs Maul.
Und dann noch diese ganzen Kämpfe drumherum, die Kämpfe zwischen der Don Quixote-Familie und den Strohhüten, die Vergangenheitsgeschichten der Don Quixote-Familie und das ist einfach...
Das kann One Piece einfach viele Kämpfe gleichzeitig
inszenieren. Ja, genau. Und deswegen kann man das auch nicht auf Folgen begrenzen, weil das zieht sich eigentlich immer über
das
eine Staffel genau hin.
Richtig.
Und das, muss ich sagen, gehört für mich auf die Liste.
Ja.
Punkt.
Gut, okay, alles klar. Dann mache ich jetzt und zwar Naruto gegen Pain aus Naruto Shippuden.
Oh!
Eieiei, also das ist von Studio Piro animiert. Ich bin mir nicht zu 1000% sicher, aber ich meine, dass da ist auch eine Folge dabei, wo Naruto dann den Achtschwänzigen auspackt. Das ist, glaube ich, die Folge von Hiroyuki Yamashita. Das ist eigentlich der animiert bei Piero, wenn es richtig krass wird bei Naruto. Also wenn du auf einmal siehst, dass eine Folge ganz anders aussieht und die Animationen viel flüssiger sind, dann ist es meistens dieser Mann, der das animiert hat. Und Naruto gegen Pain war einfach ein Riesen-Event, dass der Bösewicht, also der Anführer der Akatsuki, da einfach reinmarschiert in Konoha und das komplette Ding wegfegt.
Einfach das komplette Dorf.
Das komplette Dorf, das war ja bei mir damals noch... RTL 2 Zeiten. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule und habe Naruto geguckt. Das hat genau gepasst. Und gucke dann einen Tag, wie auf einmal komplett Konoha zerstört wird. Also ich bin wirklich, das weiß ich noch, bin bei Oma rein, hab Mittag geholt, setz mich an den Fernseher, mache an und genau in dem Moment macht er Shinra Tensei und haut die komplette Stadt weg. Und das war einfach, das war wirklich hart. Also und dieser Kampf hat auch so eine emotionale Tragweite, die so krass ist. Weil Naruto ist für mich einfach so ein Kernstück meiner Kindheit. Besonders Naruto Shippuden. Naruto tatsächlich gar nicht so krass, aber wenn, dann eher Naruto Shippuden. Und da sind so viele Erstlinge drinne, ne? Du hast Naruto, wie er das erste Mal einen Rasenshuriken wirft, das erste Mal der Sage-Mode, der richtig zum Tragen kommt, der Eremiten-Modus, neue Jutsus, die damit einhergehen, zum Beispiel das Rasengan-Sperrfeuer, ne? Wo er zwei benutzt und so weiter, oder riesige Rasengan benutzt, um diese auch vertrauten Geister von Pain wegzufegen. Da ist so unglaublich viel mit drinne und diese Taktik, um Pain alleine zu besiegen, weil wirklich alle anderen einfach im Arsch sind, ist ja so, oder tot sogar, was ja noch viel schlimmer war damals, weil man hat echt gedacht, dass Kakashi tot ist.
Ja.
Er war ja tot, ne? Also er war halt tot und das war wirklich cool zu sehen. Und dann dieser emotionale Moment mit Hinata dann, wo er dann komplett ausrastet. Und dann geht's halt richtig ab. Und auf einmal siehst du, bumm, und er hat sofort 6 Schwänze. Das hat's halt auch noch nicht gegeben. Und da zieht er Sachen ab.
Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn wir drüber reden, weil das waren einfach
das
wirklich
war so
Momente.
Gut. Und aber auch tatsächlich einer der besten Momente im ganzen Kampf ist die Stille.
Ja.
Wenn Pain ihm wirklich dieses Plädoyer gibt und sagt, dass er genauso Schmerz empfindet wie Naruto. Ne? Weil eigentlich ist es ja gar nicht Tendo, der da steht, sondern es ist ja eigentlich Nagato, der da spricht, und diese emotionale Verbundenheit, da sie auch den gleichen Meister hatten und so weiter durch Jiraiya, ist einfach so gut inszeniert und du merkst halt, dass da eine unglaublich große Grauzone aufgemacht wird, ne? Und in Naruto ist nie jemand einfach nur böse.
Ja.
Und das ist, muss man der Show einfach geben. Du kannst mit jedem Charakter mitfiebern, egal wer es ist. Jeder hat seine Motive. Und das ist einfach ein Payoff, gerade auch am Ende, wenn sie dann nochmal reden. Der, weiß ich nicht, war für mich fast unerreicht in der Reihe. Also, ja, für mich definitiv.
Also auf emotionaler Ebene gebe ich dir da auf jeden Fall komplett recht. Bin ich komplett dafür.
Ja, also animationsmäßig, ja, kann man drüber streiten. Ist halt schon ein bisschen älter. Und da gibt es halt diese eine Folge, die richtig reinkickt. Und die davor sind aber auch okay. Also, das geht schon klar, ja.
Ja.
Dein zweiter?
Mein zweiter. Bleiben wir bei Naruto Shippuden. Mhm. Du machst immer perfekte Vorgaben.
Siehst du?
Weiß nicht, ob das bei den letzten zwei auch passt.
Ja, mal gucken.
Okay, Animationsstudio hattest du schon genannt.
Ja.
Also können wir das erstmal... Ich habe einen Kampf, den ich nach wie vor liebe. Mhm. Das bleibt auch mein Lieblingskampf. Und zwar, das ist Team 10 mit Kakashi gegen Hidan und Kakuzo.
Oh, der ist so gut.
Also ich muss immer noch sagen, Shikamaru zählt für mich zu meinen Lieblingscharakteren, Kakashi zählt zu meinen Lieblingscharakteren und ich hatte schon immer eine Verbundenheit halt zum Team 10. Ich weiß nicht warum, aber das war schon immer so, dass ich das mit Asuma, das war, und dann zuerst Asumas Tod, das war für mich, ich habe auch an diesem Stelle wirklich aufgehört, Naruto weiterzugucken, weil das war für mich
war
so,
doll.
Das war einfach zu doll.
Das war auch der Erste, der richtig draufgegangen ist.
Ja, vor allem
ist,
auch
Naruto.
So, das aus dem Nichts.
Ja.
Es ist alles wurde sonst immer so vorbereitet. Sonst warst du es gewöhnt im Anime, dass Tode wirklich, dass du das schon erahnen konntest. Und da war es einfach so, jetzt ist es so.
Ja, vor allem da hast du eigentlich gedacht, ja komm, der schafft das schon irgendwie noch.
Ja,
aber dann wurde es immer mehr und dann von jetzt auf gleich. Bumm,
und dann wirklich diese emotionale Tragweite von halt Ino, von Shui und von Shikamaru, die sich dann wieder aufrappeln müssen und dann wirklich gehen und Tsunade sie eigentlich noch aufhalten will, so nach dem Motto.
Ja.
Und Kakashi einfach sagt, ja, ich komme einfach
ich
mit.
Das.
Wir kriegen das schon hin. Und zum einen erstmal die Strategie, die dahinter steht, das Teambuilding, was dahinter steht.
Einer der besten strategischen Kämpfe. Also nie wurde in Naruto wieder der Gegner so gut gegeneinander ausgespielt, weil Hidan zu benutzen, um Kakuzu ein Herz wegzunehmen, war einfach Geniestreich, wirklich. Also das hat sich ja auch jemand ausgedacht.
Ja.
Ne? Ich denke mir mal so, wie kommt man darauf? Das ist richtig gut, das so zu inszenieren.
Er ist wunderschön animiert. Wir haben halt das ständige Gefühl von Rache, was den überjocht, was aber auch nicht so prägnant ist, dass man sagt, sie sind von Rache zerfressen.
Nee, sondern das ist einfach als Antrieb.
Richtig. Und dann haben wir halt auch noch, dass Naruto dann auch noch dazukommt. Mit seinem
Rasenschuriken.
Das erste Rasenschuriken hat. Und das war einfach ein Kampf, der mich... Ich gucke den gerne, weil es auch für mich nach dem Tod von Asuma einfach eine Genugtuung war.
Ja, auf jeden Fall.
Und einfach auch dieser Moment, wo Shikamaru Hidan dann weglockt in den Wald und ihm da diese Falle stellt.
Ja.
Diese perfekte Falle, das ist einfach...
Ja.
Habe ich keine Worte für.
Ja.
Macht einfach Spaß zu gucken und ist auf einer emotionalen Ebene auch komplett verständlich
Kann
einfach.
Kann ich voll verstehen, ja. Ja. Muss ich tatsächlich auch jetzt nachträglich noch in meine Honorable Mentions mit reinnehmen, wenn du das so erzählst. Ja, okay. Soll ich oder was?
Ja,
okay,
mach mal
weiter. Okay. Für mich aus One Punch Man Saitama gegen Boros. Der letzte Kampf, also wirklich dieser finale Abschluss der ersten Staffel, wo einfach also wo Madhouse das Animationsstudio zeigt, was sie drauf haben. Also da wird alles gegeben. Und, also was heißt alles gegeben? Boros gibt alles. Und Saitama steckt eigentlich die ganze Zeit nur ein und macht mit. Es gibt diesen Moment, wie der Kampf schon losgeht, wo er, keine Ahnung, sagt irgendwie, diesen Modus habe ich so lange nicht benutzt und was. Und Saitama guckt einfach dieses Meme so, okay. So, und du denkst dir so, oh Mann, ey, der Typ ist so durch. Und das muss ich sagen, ist einfach komödiantisch richtig klasse, aber One Punch Man kriegt diese Ebene und diesen Übergang zwischen Comedy und wirklich Ernsthaftigkeit so gut hin. Also da geht's von jetzt auf gleich richtig drauf. Und dann am Ende, wie der versucht hat, diese Saitama wegzufegen. Also da sind Effekte dabei. Und was er da für Attacken rausholt, da denkst du dir so, der arme Saitama, ne? Dass der überhaupt noch Klamotten am Leib hat, ist ein Wunder eigentlich. Und dann am Ende dieser ernsthafte Punch. Einfach nur, es gibt, ist ja, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn One Punch Man ein Horrorfilm wäre, dann wäre es wahrscheinlich Scream. Weil es ist ja wirklich eine Parodie ja. Oder also eine Retro-Perspektive auf so viele Animes und Mangas, dass jeder hatte mal die krassesten Namen für ihre Attacken und er einfach so ernst gemeinter Punch so und haut den da um und du siehst, wie einfach auf der Welt ein riesen Wolkenmeer gespalten wird und du denkst dir, das ist doch nicht wahr. Also der hat sich doch nicht mal angestrengt. Oder wie er auch einfach einmal sagt er ja nur Reihe von normalen Punches.
Ja!
Und selbst das, da hat er irgendwie das Raumschiff geschmolzen. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das muss ich ehrlich sagen, ist für mich einfach vom Unterhaltungswert top-notch. Also das macht unglaublich viel Spaß so zu gucken. Den kann man sich einfach so reinschmeißen, ohne irgendwas darüber zu wissen. Macht einfach Spaß. Ja, und genau dafür soll er auch da sein. Und genau dafür ist er auch da. Und natürlich dann wieder emotional. Keiner hat es mitgekriegt. Und keiner weiß wieder, dass Saitama überhaupt irgendwas gemacht hat. Auch wieder sehr witzig an der Stelle. Ja, ja. Was hast du noch?
Gut, ja, My Hero Academia. Muss ich auch was mit reinnehmen?
Natürlich.
natürlich. Von Bones Studio animiert. Und zwar hatte ich da wirklich mein Tun zwischen zwei mich zu entscheiden und habe mich im Endeffekt für einen richtigen Kampf entschieden. Und zwar den Kampf Deku gegen Overhaul.
Ah, okay, den kenne ich noch.
Den kennst du noch nicht, der findet in Staffel 4 statt. Müssen wir noch ein bisschen was gucken?
Ja, das ist kein Problem.
Aber wir haben ja gesagt, wir wollen trotzdem drüber reden.
Ja.
Und zwar ist das der Kampf erstmal, es ist wirklich die Zuspitzung eines Konflikts. Mhm. Wir haben erste richtige Verluste im Anime. Wir haben erste wirklich extreme Grenzen, die überschritten werden. Mhm. Wir haben unsere Kirishima geht an seine Grenzen. Wir haben Nighthawk. So viele Leute, die dann wirklich alles geben, um Eri zu retten. Und dann haben wir wirklich den finalen Kampf, dass wirklich Deku mit Eri zusammen gegen Overhaul kämpft. Und dass wir wirklich an dieser Stelle 100% von
One for All?
Ja, ich musste gerade überlegen, wegen All for One und One for All.
Nee, One for All heißt es.
Genau, One for All. All for One ist ja der andere. Das verwechsel ich so oft. Weil es im Manga auch nur abgekürzt hat mit A4 und O4.
Ja, ja.
Dass wir wirklich 100% von One for All sehen können. An der Stelle 100%.
Ja.
Mittlerweile, Manga-Leser wissen ja, dass es noch nicht 100% waren. Mhm. Aber dass er wirklich komplett an seine Grenzen gehen kann, ohne sich zu verletzen, weil er Eri dabei hat.
Mhm.
Und einfach die Fähigkeiten, dass man wirklich sieht, dass auch Overhaul komplett an seine Grenzen geht und die da eigentlich sonst was auffahren, von den Fähigkeiten her, ist einfach super. Es macht Spaß, ihn zu gucken. Es ist
Das klingt auf jeden Fall schon sehr verlockend.
Ja, es ist, also wir kommen ja noch hin und ich freue mich. Ich habe auch einfach zu viel Angst, dir zu viel vorwegzunehmen, aber einfach wirklich diese maximale Power mal zu erleben, was in Deku drin steckt und wirklich dieses es sind Kinder und diese Kinder gehen komplett an ihre Grenzen.
Was eigentlich schon viel zu viel verlangt
ist. Was viel zu viel verlangt ist. Und wir haben die Profihelden, die daneben stehen und alles mit ansehen. Und,
ja, und nichts machen können.
Genau.
Ne? Ja.
Und das ist so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, wow, der muss für mich rein.
Ja.
Hätte ich noch einen Kampf frei gehabt, dann hätte ich zum Beispiel noch den Kampf zwischen Deku und Bakugo mit reingenommen, weil das einfach auf emotionaler Ebene ein Kampf war, der mich sehr, sehr bewegt hat.
Ja.
Aber an der Stelle hatte ich keinen Platz mehr.
Das ist okay. Okay. Ich wieder.
Du wieder.
Und zwar habe ich da von Jujutsu Kaisen, was meine Neulingsliebe ist, muss ich sagen. Also ich habe selten ein Anime angefangen, der mich sofort gekriegt hat und wo ich sofort gesagt habe, da passt bei mir alles. Ich habe immer irgendwas zu meckern, weil ich bei Animes und Serien allgemein einen sehr hohen Anspruch habe. Ich bin sehr kritisch, was das angeht. Ich habe da einen sehr hohen Anspruch, weil ich auch früh die besten Serien gesehen habe. Breaking Bad und Naruto Shippuden. Kann man mir jetzt sagen, was man will. Nein, ist einfach meine persönliche Meinung und so bin ich halt aufgewachsen damit. Und da muss ich einfach sagen, war Itadori und Todo gegen Hanami einfach ein so gut inszenierter Kampf. Und ich rede hier wirklich von der Inszenierung.
Ja.
Auch wieder von MAPPA gemacht. Kannst du ja im Manga genau nebenhalten. Es sieht genauso aus.
MAPPA hat dafür wirklich ein Talent,
Wahnsinn.
Den Manga 1:1 ja. umzusetzen.
Und nicht nur das, sondern ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jujutsu Kaisen hat auch für mich mit die besten Anime-Openings.
Oh,
und
ja.
Das ist einer der wenigen Kämpfe, die mit dem Intro mithalten können. Das heißt, du siehst dieses Intro und der Kampf erinnert wirklich an das Intro. Also es ist ein anderer Artstyle, aber vom Ding her, von der Animation her, passt das wirklich. Und ich muss sagen, du hast halt dieses Teamwork zwischen den beiden, was so gut funktioniert, weil eigentlich ist es nur Hand-to-Hand-Combat, aber Hanami ist halt die Einzige, die da halt irgendwelche, also jetzt übernatürlichen Kräfte hat, ne? Weil Itadori hat natürlich das erste Mal, dass er den schwarzen Blitz einsetzt, mehrmals auch, ne? Also da muss ich sagen, das war schon richtig geil. Und dann natürlich nicht zu wissen, was ist Todos Fähigkeit überhaupt? Und dann auf einmal fängt er an zu klatschen. Und die tauschen die Plätze und es wird halt eben auch im Vorhinein nicht gesagt. Es passiert einfach und du denkst dir so, warte, was ist jetzt passiert? Und dann du lernst mit dem Kampf dazu und das finde ich einfach so gut. Das hat bei mir beim ersten Mal extrem gut gezündet.
Das muss man Jujutsu Kaisen lassen, das haben sie immer gemacht. Du hast,
ja.
Es wurden nie die Fähigkeiten vorher erklärt,
richtig.
Sondern
du
während
lässt
des
immer
Kampfs. Während des Kampfs und es wurde auch erklärt,
ja.
warum sie es während des Kampfs tun.
Ja.
Und das finde ich super, weil der Anime erklärt sich selber.
Ja. Und da muss man einfach sagen, auch mit der musikalischen Untermalung top-notch. Und wie dann halt diese Fähigkeit von Todo eingesetzt wird, auch taktisch, fand ich einfach so gut. Also auch, dass er einen Moment hat, wo Hanami sich schon bereit macht, okay, er wird jetzt mit irgendjemandem tauschen, weil, wer es halt nicht weiß, wenn Todo klatscht, kann er halt mit einem Gegenstand, der Fluchkraft beinhaltet, ne, oder mit einem Menschen oder einem Wesen, die auch Fluchkräfte beinhalten, kann er die Körper tauschen, also die Positionen tauschen. Und da sei es egal, wer und egal wie oft. Und naja, sie macht sich dann schon bereit, dass er tauscht und er klatscht und nichts passiert.
Ja.
Das ist einfach so gut, nichts passiert. Weil er grinst dann so und sagt halt, ja, ich kann halt auch ganz normal klatschen, ohne dass was passiert. Und das ist einfach der Hammer. Also, hat für mich richtig Spaß gemacht und am Ende kommt natürlich noch Gojo und fickt da alles weg. Das war nochmal die Kirche. Ja, okay, Language. Das war dann die Kirche, die Kirche,
die,
oh mein
die,
Gott.
Die Kirche.
Die Kirche obendrauf auf dem Törtchen. Und ja, also wie gesagt, wenn Gojo irgendwo nochmal auftaucht und nochmal was Krasses macht, ist das nie zu viel. Ja?
Nein, ist das
also auch. Für mich an der Stelle Itadori und Todo gegen Hanami.
Okay, gut. Dann kommen wir zu meinem letzten.
Welchen?
Tja, auch Jujutsu Kaisen, wer es erwartet.
Aber ich rate mal, der letzte.
Genau,
das Staffelfinale,
wo wir Nobara und Itadori gegen Ezo und seinen Bruder haben. Ich weiß gerade den Namen von dem Bruder
nicht mehr. Aber
der
war auch richtig gut.
Der Kampf, der halt auch eine Folge vorher schon stattfindet, und zwar Megumi gegen den Sonderrang.
Ja.
Den wir am Anfang der Anime-Serie eigentlich schon kennengelernt hatten.
Und angeteased bekommen.
Genau.
Ne? Dass die beiden auf jeden Fall einen Clinch haben, den sie nicht austragen können. Ja?
Richtig.
Also,
und es ist einfach für mich das perfekte Staffelfinale für den Anime. Weil alleine auch zwischen Nobara und Itadori gibt es halt wirklich diesen Moment, als sie sich kennengelernt haben, war sie halt der vollsten Überzeugung, dass er ein Vollidiot ist.
Ja.
So,
was auch irgendwie
ist. Wo bin ich hier hingeraten? Was soll ich hier? Und dieser Kampf zeigt einfach auf, dass sie froh ist, mit den beiden Kontakt gehabt zu haben.
Richtig.
Dass sie wirklich die beiden als ihre Familie anerkennt.
Mhm.
Und das Vertrauen, was die einfach haben.
Ja.
Wo ich mir sage, es zeigt einfach, wie in diesen 24 Folgen die Charaktere
gewachsen sind, ne? Und aufgetaut sind. Auch
aufgetaut sind und zusammengewachsen sind. Und vor allem sieht man halt auch die Fähigkeiten das erste Mal von Nobara und Megumi, das erste Mal richtig.
Mhm.
Auch wenn es halt noch nicht die volle Entfaltung jetzt von Megumi zum Beispiel ist. Aber
die geben schon gut Gas.
Man sieht auch den Wahnsinn, den halt die Jujutsuzisten so ein bisschen mitbringen müssen, was ja Gojo immer so schön angesagt hat. Und man sieht auch diesen Clinch. Ja. Weil es sind halt nicht nur irgendwelche Flüche, die sie exorzieren, sondern es sind halt Menschen.
Ja.
Und auch, dass wirklich diese Brüder füreinander Gefühle haben, dass sie sich beschützen wollen. Und auch am Ende, dass der dritte Bruder, ich vergesse immer seinen Namen, es tut mir so leid, ich liebe ihn im Manga, aber ich vergesse immer seinen Namen.
Ich habe es gerade auch nicht parat, ehrlich gesagt.
Es ist ja nicht schlimm.
Mit Namen bin ich sowieso ganz schlimm.
Alles gut. Cool. Aber dass er dann wirklich mit Mahito da sitzt und...
Mahito.
Namengesicht.
Genau.
Da sitzt, die eigentlich da gerade das Spiel des Lebens spielen.
Ja.
Und er wirklich spürt, dass seine Brüder gerade gestorben sind. Und es ist halt wirklich, die Folge heißt nicht umsonst Komplizen, weil es wirklich Mord war, was sie eigentlich getan haben.
Ja.
Es war kein Exorzismus, es war Mord.
Richtig.
Und das wird halt auch nicht verschönt oder so. Es wird halt einfach angenommen und die müssen damit jetzt halt leben. Und das finde ich allgemein im Anime so schön, dass dieser Konflikt die ganze Zeit präsent ist.
Ja. Und bei Itadori merkt man das halt auch, ne?
Total.
Also der ist halt so ein bisschen auch das Äquivalent zu Tanjiro aus Demon Slayer, ne? Weil er
das
halt,
kann man gut auf einen...
Weil er halt mitfühlt und er halt auch wirklich die Leute beschützen möchte. Und er hat sich eigentlich geschworen, er will überhaupt keine Menschen töten.
Richtig,
ne?
Und dann hast du halt den Konflikt.
Da ging es halt wirklich nicht anders. Und er wusste es ja auch eigentlich nicht.
Er wusste es ja eigentlich erst, als der Bruder geweint hat.
Richtig.
Das war der Moment, wo er hat sich auch sogar entschuldigt dann noch. Und da sage ich mir, war wirklich ein Moment. Und dann wirklich am Ende der Staffel zu sehen, wie Sukuna sich noch über ihn lustig macht. So, du bist der Grund dafür.
Ja.
Du bist schuld daran. Und ich denke mir so...
Du Spaß.
Puh. Okay, jetzt kriege ich wieder Manga-Flashbacks. Das war's für mich heute.
Oh Gott. Oh, da kommen gleich Tränchen. Ich mach mal lieber weiter. Mein vierter Kampf.
Waren das nicht schon vier?
Nee.
Ich hab angefangen. Es tut mir leid.
Ich hab noch einen. Du bist durch, ne?
Ich wollte jetzt nicht unterschlagen.
Oder hast du noch einen?
Nee, ich hab vier. Das waren meine vier.
Okay, dann mache ich jetzt hier das Schlusslicht. Und zwar ist das für mich Madara Uchiha gegen die Shinobi-Allianz.
Oh mein Gott. Oh ja.
Ey, das ist, muss man jetzt mal kurz sagen, ein Moment, auf den Leute jahrelang gewartet haben. Man wusste überhaupt nicht, ist das jetzt überhaupt der echte Madara hinter der Maske, was er natürlich nicht ist. Surprise, surprise, es ist Obito. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, fand ich einen so guten Moment, weil du wirklich erst kurz davor erfahren hast, dass Tobi gar nicht Madara ist. Also man hat ja immer und hier mal wieder da Hinweise darauf bekommen, und selbst diese Vorgeschichte von Obito, die wird ja einfach so reingeschmissen. Du weißt ja gar nicht, warum die jetzt stattfindet. Das kriegt ja erst wirklich 200 Folgen später eine Bedeutung. Und das finde ich einfach so krass. Und dieser Payoff ist dann einfach so gut, weil Madara einfach dasteht. Und du denkst ja, warum kann der da jetzt stehen? Und auch die Musik, weil es so mysterisch und gruselig ist in dem Moment. Weil du dann wieder hast, okay, sie stehen auf dem Kampffeld. Und Onoki ist dabei und Onoki hat Madara mit seinen eigenen Augen gesehen, denn er ist halt nun mal schon eine Weile tot und er weiß, wer er ist. Und dann Naruto nur sagt, aber wer ist dann der andere Madara? So, wer ist dann der Mann hinter der Maske? Und diese Musik dahinter ist einfach so creepy und gut gemacht und dann geht's halt richtig ab. Also Madara ist erstmal auch ein bisschen zickig, weil er halt auch sagt, okay, was soll die Kacke hier? Warum bin ich mit Edo Tensei wiederbelebt? Weil später erfährt man natürlich, der Plan war ein anderer. Und Kabuto spielt sich dann so ein bisschen auf, ne, und sagt halt, ja, ich habe deinen Körper perfektioniert, ne, und er sagt so, du weißt gar nichts. Und da dachte ich mir schon so, ist der Typ so krass? Und dann geht er einfach da runter. Und dann merkt man auch wieder, okay, Animation von Hiroyuki Yamashita. Großartig, einer meiner Lieblingsfolgen, die kann ich immer und immer wieder gucken, weil es halt auch nur eine Folge ist, kannst du super wegsnacken, die 20 Minuten. Und Madara steht dieser gesamten Allianz, also dieser Truppe da gegenüber und nimmt die einfach komplett auseinander. Also da ist so viel, was der kann und das hat mich einfach wirklich umgehauen, ne? Weil Kabuto halt auch gesagt hat, okay, dein Körper ist unzerstörbar, das weißt du, tob dich aus, wirklich so ungefähr. Und er geht runter und macht genau das. Und da waren Sachen dabei, da denkst du dir, okay, der muss doch mal ins Schwitzen kommen. Aber dann legt er immer und immer wieder halt einen drauf. Und das ist genau das, was mir an diesem Kampf wirklich so gut gefällt. Auch das erste Mal, wo er das Feuer-Jutsu einsetzt, das Gokamikyuk, das war der Hammer. Also ich habe noch nie zuvor in Naruto hat man halt so ein großes Jutsu gesehen. Und dann kommt halt noch der Meteorit und da ist dann völlig vorbei. Ne? Genau wie mit seinem Susanoo. Später noch das perfekte Susanoo. Und da hat man ja überhaupt noch nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, das ist schon dolle, was er da hat, weil, also, ja, allein, dass dieses Susanoo rund, also 360 Grad Leute kaputt gemacht hat, war schon echt dolle. Und er konnte sich einfach gegen alles behaupten. Dann hat der Typ auch noch Rinnegan. Also, Madara war wirklich ein riesig guter Auftritt, wirklich. Also das war Madara, Uchiha ist an sich ein Event und ja, das wird ja in der Folge eigentlich auch so gesagt, weil sie ja auch so ein bisschen analysieren, wie hat denn das funktioniert, wie konnte man sich eigentlich so blenden lassen, weil der Raikage war ja regelrecht sauer und hat gesagt, wie konnten wir uns so blenden lassen und Tsunade hat gesagt, naja, es ist ganz einfach, der Name allein ist schon Macht und das ist genau das, was da funktioniert hat, ne? Genauso hat es stattgefunden und das muss ich sagen, ist für mich einfach eine Masterclass in Animationskämpfen und Tensionaufbau, Spannungsbogen und. Du hattest da um jeden irgendwie Angst, weil, sorry, als Temari...
Man wusste gar nicht mehr, was passiert. Man wusste gar nicht mehr, mit was man rechnen sollte. Weil gerade im Vorfeld ja schon auf einmal so viele umgekommen sind, wo man es gar nicht gerechnet hätte.
Ja. Und dann steht auf einmal Temari Madara gegenüber und du denkst dir so, okay, wieder eine für die Liste.
Bye-bye.
Habe ich kurz gedacht, so, aber na gut. Also, das war wirklich schon krass.
Es war wirklich ein Spektakel.
Das war wirklich ein Spektakel. Und dann am Ende natürlich noch das Holzversteck, wo man schon dann erahnen konnte, da war ganz viel auch Foreshadowing, weil du schon da ahnen konntest, okay, aber wo hat der jetzt noch Holzversteck her? Und dann stellt sich halt später raus, okay, hat sich halt ein Teil von Hashirama implantiert, kurz vor seinem Tod. Also, ja, kann man sagen, ist gut zurechtgeschrieben, aber es ist immer noch gut zurechtgeschrieben und klasse inszeniert. Und deswegen hat es auch in meine Liste geschafft. Ne?
Kann ich komplett nachvollziehen.
Ja. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Ne?
Ja.
Damit sind wir durch. Jeder hat 4 Filme. Wir haben ganz viel geredet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ihr könnt uns gerne natürlich auf Social Media folgen und uns schreiben, was eure Lieblings-Anime-Kämpfe sind. Auf Instagram heißen wir nerd-geflüster
mit UE.
Und auf Twitter auch findet ihr uns als nerdgeflüster. Und da könnt ihr uns immer kontaktieren, auch gerne konstruktive Kritik beibringen, ist kein Problem. Und ja, damit bedanken wir uns fürs Zuhören.
Genau, und wir probieren jetzt wirklich auch wöchentlich Folgen zu kriegen. Das hat sich jetzt ganz gut eingepegelt, dass ihr jeden Mittwoch gegen 18 Uhr mit einer neuen Folge Nerdgeflüster rechnen könnt.
Mhm.
Wenn das natürlich mal nicht klappen sollte, dann habt das Nachsehen.
Ja, und dann sagen wir auch vorher Bescheid meistens.
Richtig.
Also da werdet ihr irgendwie auf Social Media Bescheid bekommen. Facebook haben wir jetzt mittlerweile auch.
Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail-Adresse, wo ihr uns erreichen könnt, hätten wir auch. Also wir sind überall erreichbar. Und für jeden sämtliches Feedback dankbar und freuen uns wirklich, dass ihr hier so fleißig zuhört, einschaltet und
mitdiskutiert. Wir sind auch wirklich froh, dass wir bisher so viel positives Feedback gekriegt haben, muss man einfach mal sagen.
Und auch konstruktive Kritik,
richtig,
muss man mal dazu sagen.
Auch einfach mal sagen, das und das könnte man noch besser machen und daran arbeiten wir, haben wir auch schon gearbeitet. Ne? Also,
ja.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür. Und wir machen weiter.
Genau, wir machen so weiter und wir probieren uns natürlich auch zu bessern und freuen uns einfach, dass wir das hier so an euch weitertragen können.
Richtig, genau. So, damit sind wir jetzt aber auch fertig. Macht euch noch einen schönen Tag.
Bis nächste Woche.
Bleibt schön nerdig. Ciao.
Bis dann.